Accordion Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.
Hallo liebe Tina.
Hallo liebe Laura.
Da wo du jetzt bist, da ist kein Akkordeon, ist das richtig?
Nein, aber sehr viele andere Dinge. Denn ich befinde mich in meinem professionellen Aufnahmekabuff mit allerlei Dingen, die man so hat und die Besuch nicht sehen soll. Und deshalb legt man sie dann in einen Kabuff.
Sehr schön. Also ich meine, man wird es vielleicht hören, weil wir super Podcast-Profis sind, sind wir da ganz transparent, dass wir nicht immer im Top-Aufnahmestudio sind. Ich bin wahrscheinlich in einem etwas halligen Raum und Tina eben im Kabuff, was natürlich ein hochprofessionelles Aufnahmestudio ist, gell? Ist auf jeden Fall wieder Zeit für Accordion Talks und wir befinden uns jetzt so am Ende des Sommers. Ich weiß nicht, war er voller Akkordeon bei dir, Tina?
Also das Akkordeon hat den Sommer zumindest gestreift, würde ich sagen. Und mit dem heutigen Gespräch gab es dann auch ein Highlight, was ganz, ganz eng mit dem Akkordeon verknüpft ist und auch sehr sommerlich. Also es passt alles ganz gut.
Stimmt, die Musik, um die es heute geht, ich finde, die wirkt auch sehr sommerlich. Ja, es ist immer Sommer, ist ja Zeit immer, also bei mir, die ich in einem Akkordeonorchester zum Beispiel spiele und in einer Band, wo es immer ein bisschen Leerlauf gibt, viel weniger Proben sind und das Musizieren zumindest ein bisschen weniger strukturiert ist. Also wir zum Beispiel, das Akkordeonorchester probt in einer Schule und die ist im Sommer einfach zu. Und dann bedeutet das quasi 6 Wochen lang keine Akkordeonorchesterprobe. Aber wir haben den Sommer gestartet mit einem Auftritt bei der Bundesgartenschau in Mannheim beim Tag des Akkordeons.
Eine für euch auch wirklich angemessene Bühne, würde ich sagen. Der Tag des Akkordeons, gab es auch den Tag der Orgel oder der Trompete?
Der Posaune. Ich war nicht da, aber ich habe ein Plakat gesehen.
Das finde ich nur fair.
Wir haben uns eine Bühne geteilt. Du warst ja auch schon auf der Bundesgartenschau, wo sonst Beatrice Egli auftritt, richtig?
Ja, ich habe die Vorwehen dieses Auftritts mitbekommen. Da waren ganz viele wandelnde Klappstühle, die sich dann in Richtung Bühne bewegten, weil die Leute, glaube ich, sicher gehen wollten, dass sie den perfekten Platz für dieses Konzert kriegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es irre voll wurde. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es bei euch genauso voll war.
Das war es nicht, leider. Aber es wurde voller immerhin. Aber es war auf jeden Fall lange nicht so voll, dass Leute eigene Klappstühle anschleppen mussten. Aber diese Bühne ist ja auch an sich schon ziemlich gut bestuhlt.
Ja, vielleicht ist das Ziel für deine Akkordeonkarriere, dass Menschen mit Klappstühlen kommen.
Das ist das Ziel.
Ja, dass die Buga jetzt den Tag des Akkordeons ausgerufen hat, das finde ich gut und ich hoffe, die nächste Ausgabe wird das auch tun.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was wir uns ja mit Akkordeon Talk so ein bisschen, auf die Fahnen schreiben, ist vielleicht übertrieben, aber wir wollen ja auf jeden Fall zeigen, dass das Akkordeon ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Instrument ist und dass man es eigentlich nicht in eine Schublade stecken kann, wo es aber oft eben drin landet. Eine Schublade von volkstümlicher Musik, dass es irgendwie ein deutsches Instrument sei oder sowas. Woran ich mich immer gerne erinnere, ist, dass wir bei der Recherche am Anfang uns ja Bücher zusammengesucht haben. Und eins davon war Das Akkordeon, ein wildes Instrument von Christoph Wagner, mit dem wir ja auch schon gesprochen haben. Ganz große Empfehlung. Und an dieses Buch musste ich auf jeden Fall auch nochmal denken, als ich das Gespräch mit deinem Gesprächsgast für diese Folge gehört habe, weil das passt ganz gut, oder?
Total. Ich habe mit Theo Miso gesprochen, einem brasilianischen Musiker, der unter anderem Akkordeon spielt oder gerade besonders viel Akkordeon spielt, der ursprünglich Gitarrist ist. Ich glaube, der verkörpert dieses reisende Instrument, das irgendwie schon auch seinen Ursprung hat, aber sich dann auch überall zu Hause fühlen kann, der verkörpert das total gut.
Genau, das reisende Instrument und auch das Instrument, was halt irgendwie auf der ganzen Welt zu Hause ist, was man einpacken kann und in allen möglichen Gelegenheiten dann auf die Bühne bringen kann, mit allen möglichen Kombos zusammenspielen. Ein wildes Instrument eigentlich. Also ein wildes Instrument, so wie Christoph Wagner es schreibt, ne?
Genau. Und Theo hat es auch wild gespielt, das muss ich sagen.
Was heißt wild? Also wie würdest du, was meinst du, wenn du sagst, er hat wild gespielt?
Sehr lebendig, sehr ich würde fast sagen, körperlich irgendwie sehr virtuos, sehr, dass man wirklich total Lust hatte, einfach zuzuhören, zuzugucken auch. Also das ist ja auch immer, was Leute sagen, das Akkordeon ist so ein schönes Instrument. Und er hat es auch wirklich schön in Szene gesetzt, das muss man auch sagen. Er hat ja auch, also im Gespräch hat auch immer wieder gesagt, dass es sein Baby ist so. Und irgendwie hat man das gesehen, dass er das Instrument einfach sehr liebt. Und das kommt auch beim Publikum an, finde ich.
Super. Ja, ich wäre gern dabei gewesen. Und ich fand es auch super schön, wie begeistert er erzählt hat über das Akkordeon und wie es eben zu ihm gekommen ist, dass das eben gar nicht so sein erstes Instrument war. Aber als es dann kam, hat er gesagt, da war es fast schon ein Schicksal oder er ist dann zum Akkordeon verdammt gewesen, so wie er es ausgedrückt hat. Ne? Also er konnte sich dann des Zaubers nicht mehr entziehen, wenn man das so sagen kann.
Ja, total die Schicksalsgemeinschaft, aber im sehr positiven Sinne. Und das Akkordeon bedingt ja jetzt höchstwahrscheinlich auch sehr die Art, wie er Musik spielt oder wie er sich Musik erschließt. Also er macht ja so eine ganz, auch wieder, könnte man sagen, wilde Mischung aus, ja, brasilianischer Musik mit Balkaneinflüssen, mit asiatischen Einflüssen, also südostasiatischen Einflüssen. Also da kommt ganz viel zusammen und da merkt man auch, das kann alles bedient werden in dieser Konstellation. Also er spielt, also ich habe ihn nicht allein erlebt, sondern mit einer Band. Also er hat jedes Jahr eigentlich eine andere Band und dieses Mal waren es noch drei andere brasilianische Musiker dabei. Also die haben als Vorband auch gespielt und da war das eigentlich sehr, ja, rockig, war es schon irgendwie relativ hart. Und dann aber in Kombination mit ihm wurde es dann nochmal deutlich anders und es hat alles total gut miteinander harmoniert und war total spannend zuzusehen, weil die alle sehr eigenständige Musiker sind und sich dann aber zu diesem großen Ganzen zusammenfügen.
Ich habe ja auch ein bisschen seine mal geguckt, wo er so rumtourt. Ich weiß gar nicht, wie lange er unterwegs war, monatelang, ne? In den kleinsten Städten, an verschiedensten Orten. Und du hast auch so was Lustiges erzählt, ne? Dass er so eine große UK-Tour hatte. Und jetzt ist da ganz viele Akkordeon-Fans plötzlich gibt, oder? Oder ganz viele Theo-Fans.
Ja, genau, da ist wohl jetzt seine größte Fangemeinde. Und das finde ich auch so schön, dass er einfach an diese Orte kommt, wo ihn ja erstmal wahrscheinlich niemand kennt und dann nimmt er einen gleich mit und man ist begeistert und er ist einfach vom Typ auch so sympathisch, dass man dann sagt, oh, da bleibe ich dran und ich hoffe, dass er dann mal wiederkommt und wieder in Europa auch tourt und das kann, also nach dem Abend kann ich mir das auch total gut vorstellen, dass das auch hier für Deutschland auf jeden Fall gilt.
Bei mir hat es auf jeden Fall auch schon irgendwie übergeschwappt, die Euphorie, allein so wie er das über das Akkordeon spricht. Er hat da irgendwie sowas Spielerisches und Experimentierfreudiges irgendwie drin, dass er eben einfach Lust hat, alle möglichen Sachen damit auszuprobieren und eben auch wirklich gar keine Angst hat, musikalisch irgendwas auszuprobieren. Und das fand ich irgendwie ganz super. Dieses Interview wurde auf Englisch geführt. Wir hoffen, dass wir für alle HörerInnen auch in unserer Moderation schon mal einen guten Eindruck von den Inhalten, wovon Theo spricht, geben konnten.
Also insofern hoffen wir, dass wir mit einem englischen Interview nicht unsere treue Hörerschaft vergrätzen, sondern vielmehr noch zeigen können, dass das Akkordeon eben wirklich ein internationales Instrument ist.
Das Interview haben Theo und Tina übrigens vorab aufgezeichnet vor dem Konzert, vor der Konzertlocation. Und dementsprechend wird es ein paar Geräusche geben von der Umgebung. Das heißt, ab und zu fährt mein Fahrradfahrer vorbei. Menschen sind unterwegs. Genau. Auch diesmal authentische Stadtszenerie und keine Studioatmosphäre.
For us, for the people here in Germany, the accordion is a very German instrument. We think it comes from the Alps and the people there are playing it with the leather pants and so on. So maybe that sounds quite strange to you. What does the accordion feel to you? Is it a global instrument? Is it a Brazilian instrument?
For me it's a totally a global instrument. Like I've grew up in Brazil with a lot of people always playing the accordion because it's very common both in the south or in the north, the northeast. Maybe because it's so easy to transport and to do so many things with it. Once it reached Brazil, it really became like part of our culture. So you have many different styles of music in Brazil that actually developed from the accordion. And I grew up with that, but I actually started really getting into the instrument when I started studying a bit more like Eastern European music and music from the Balkans, klezmer music, a lot of different kinds that I started to see like a place where I could actually fuse all these worlds. I used to be a guitar player only, and the accordion really came to me as a door opener to also different kinds of music and studies. And so that's basically why I think it's such a global instrument. Yeah.
You said the accordion came to you.
Yeah.
Was it like an accident or somebody you met and who played the accordion? How did it happen?
Well, my mom always liked the accordion, and she was always like, Theo, you must have an accordion. But I wasn't super connected with the Brazilian music back then when I was like 18. And once I started traveling, I started playing, especially with this guy, Nico, this Ukrainian percussionist. And he showed me this band that he used to play with called Top Orchestra in Ukraine. I saw the accordion players and I was like, whoa, this is really cool. Like, I can't do this on the guitar. And like, it really spoke to me, that kind of music. So I went back to Brazil, just studying like for maybe a whole year, listening to a lot of music from the world. And then in my birthday, my mom did this surprise. So she basically like woke me up with videos from the accordion shop. And she was like, Theo, I'm getting you an accordion. This is it. You're doomed. And I'm like, whoa, thank you so much. I was so emotional. I said, no, I'm the newest future accordionist once I got it, because I was like, I'm gonna learn this and I'm gonna be playing it in a few years.
Best mom. Sounds like the best mom.
Yes.
And how long did it took for you to play the accordion like you wish to play it?
Well, I'm still getting there, but once I started playing the songs that I used to compose on the guitar, once I started transposing them to the accordion, I started including it to my set list, to my live gigs. So it took me maybe like 2.5 years to be able to play at least like a couple of songs with it live. But now it's been maybe 6 years. And this tour, I'm basically doing the whole thing with the accordion. So yeah, two sets of 45, 50 minutes every night, just with my baby, which is the accordion.
And this is the one your mom bought for you, or she said you had to choose?
Well, no, she got one. She didn't know about accordions, so she asked for help, and then she basically got me like a vintage Italian-Brazilian accordion. Todeschini is this brand that used to be in Brazil, but their factory actually caught on fire in the 70s, if I'm not mistaken. So that was like a proper vintage thing that it was really good, but it wasn't like professional level or anything like that, you know. But it was great to learn, and the sound was great, very, and yeah, it had a lot of spirit in it. Then for this tour, I actually got a bigger one that was an 80 bass. This one now is a 120. It's a piano accordion, right? But I have a bad back, so I really need to, like, I had to buy a reduced one. So nowadays I play on this 120, which is reduced kind of like for my size. I'm 180, and it fits to my size, I think. Also the weight and everything.
So you said that you were not interested as a teenager or even later in the traditional way of playing the accordion and accordion music that is happening in Brazil. Mm. So, but could you give us an insight? How does it sound? What is it like? How many people are playing the accordion still?
Mm-hmm. So the accordion for a while, nowadays the guitar is the most popular instrument in Brazil. Everyone can play a few chords. But before, the accordion was, so like every house had an accordion. Everyone's father or grandfather or grandmother played the accordion. It's got its own taste to it. It uses a lot of like mixolydian with the augmented fourth. So it's got a lot of like happy spices, I would say. Because yeah, if you get like Balkan music, klezmer music, they use a lot of more like spiced, more to the sad, if you can put it this way. But I feel like Brazilian accordion has a lot of the sunny spirit, and they use a lot of not sure how to say that in English, but like a lot of they connect a lot of notes, a lot of keys using half tones. So instead of just coming from D to E, they use the D sharp, that, And I think one of the most famous accordion techniques is in Brazil is the when you're basically like opening and closing really quickly the bells, right? The
bellow shake.
Yeah, so you're basically you're doing that really quickly and then you have this and that's a very like if you hear that you're sure that that's some Brazilian stuff happening, you know. So I actually started getting into it once I started playing the accordion, because then I started like seeing how many things the Brazilian accordion brought in it. So like, yeah, all the techniques and the way they play, the way they understand the instrument. So it's funny, I had to like study all the kinds of music and all the kinds of accordion to actually go back to Brazil and really go into the Brazilian kind of playing.
You said before that at first you used compositions that you made for the guitar and then tried the accordion. And how did it change? So how big is the influence of the accordion on your music now?
I think it's huge. It's I feel like it has a bit more character. The sound itself and also the looks of it. The accordion I have now is also like the black keys are shiny blue with some golden on it. So like it's very charismatic instrument, you know. Yeah, I feel like I started playing more the accordion and we did a lot of busking back then. Maybe like, 5 years ago, we were busking a lot. And I really felt that for the kind of music I wanted to do, which was basically like an upbeat mix of Brazilian grooves with Eastern scales and rhythms. So for that, the accordion was really like the cherry on top of the cake, we say in Brazil, like it was completing the idea. So I started really exploring, and even in the rehearsals, like, guys, can we try that song but now on the accordion? And what do you think? And everyone's like, yeah, it's cool on the accordion. So yeah, nowadays the whole set is on the accordion, and I think that it's been an improvement for the songs.
From what I know, your music sounds very international, very global, and you are traveling a lot. Just from checking your website, I was like, oh wow, that's a lot of traveling. When you come to Weimar or come to, I don't know, places in UK, is there always like a little puzzle piece that you put on your experiences and then also putting into your music? Or how did it become so global? Because it sounds like, okay, that is a person that is very open to the world.
Yeah, just like going quickly through the story of this project, I moved from Brazil when I was 18. I moved to Southeast Asia. I lived in Malaysia for a couple of years, in Thailand for a couple of years. That's where I started actually playing to make a living. I mean, there were no Brazilians apart from me, especially in music there. So I started, basically like from 18 to 22, I was just living and finding my musical process with people from all over the world. So it really spoke to me, like, I mean, many things spoke to me. Also because I have a lot of mix in my heritage. I never felt extremely connected with one kind of culture, or like, yeah, I'm super Brazilian, I only listen to Brazilian music. No, for me, it was always like, I liked different things. I liked to explore, to study, to find different kinds of feelings from the music, from art. My mom is an artist as well, she paints, so she was always also like open to new references. So I feel like that's the main reason why I bring a lot of this internationally mixed background into the music. And for sure, like, because I travel with the music, this also helps me. Traveling with music makes it easier because I can speak to people through this universal language, which is the music, right? And whenever I come here, I'm re-evaluating things in the music and adding new things, getting new references. Sometimes I go in these like workshops for world music as well, and discover a lot of nice new music or new musicians to play with. So it's definitely like a big process of learning and gathering, as you said, putting puzzles in the game.
Can you sum up how the people react to your music? I know that every place is different and the people are different, but is there like a common feeling that you get?
Yes, it depends on like the age of the people, because we do get a lot of like young people who want to have a dance and you know, go, yeah, jump around, and like we have a lot of that, and these people, they usually give us a feedback of that they like this reference that we put or that reference. Like I feel like when we play to older crowds, they can connect more with the whole process of things from all around the of the world, so references from all around the world. So a lot of people, we had in the UK this 90-year-old woman with her whole family, like, yeah, going crazy around her, and she was like smashing her walking stick on the ground, bah, bah. And she was like, oh, in the end she was, guys, this, I've traveled so much in my life, and this gig took me to a lot of different places in my memories, so thank you so much. We get a lot of this, you know? So yeah, I feel like it can make people travel around the world through music. I think that's the main feeling we get from people.
That sounds very nice. I can imagine that the life as a musician, traveling everywhere and going, today you are here, tomorrow you are somewhere else, it can be hard as well. Is this the gift you get, to play for people who are loving your music and giving you something back?
I see it as a career, just like any other career. So like, there are things that you have to be doing, like if you wanna, you know, come back with, I don't know, bigger concerts and yeah, keep coming back, always better, then you always have to be doing it, even if you're tired or not, because it is, as you said, really tiring. Like we drove, I don't know, in these last 2 weeks, we probably drove almost 2,000 kilometers around Europe. And we've been for 1 month and a half already on the road, always sleeping in a different place and hoping that we can find a washing machine. So there are a lot of hard things, but for sure, like getting this feedback from people and even having a good time with the crowd, because some crowds are just so special that like you feel so close to people, you know, when you're throwing all that at people and people are like giving it back to you, you create like such a safe space in the concert. That for me is what stays in the end, you know. There are gigs that we did a month ago that we keep on talking about it almost every day, like, oh, remember that day, or like, oh, this guy's from that city, wow, oh my god, we had such a good time. So for sure, yeah, that energizes us, that fulfills. Yeah, and also being able to experience and travel to different places, because being from Brazil, especially us that we are musicians, it's quite hard to save some good money and be able to go travel as a tourist. So for us, it's the opportunity we have to travel, to explore different places. So it's great.
The accordion started its global career as also a traveler, I would say. Mm. So it was invented in Austria, and then soon it went to the USA and also Latin America and so on. Is it maybe that's also the reason that it's your instrument, that because it's an instrument that you can take with you, it can be very loud. It's like some people say, an orchestra for two hands. Mm. Or could it also be another instrument for you, maybe in some years?
I think I never thought about it this way, but I think it really makes sense. Like it speaks to my sort of lifestyle, the accordion, especially because yeah, I can play it acoustically, I can play it by myself, I can play it with the band, I have the bass, I have the rhythm, the melodies, the harmony. So I think it, in the end, it's probably the best instrument that I could be playing right now, and I don't see myself really like, well, never say never, but you know, I feel like I've fallen for the accordion permanently, and yeah, don't let my guitar hear that, because I can get jealous.
here in Germany, we are a little bit worried that maybe the accordion tradition, which was very huge, especially in the south of Germany and also a bit in the east, maybe could die out because of it's not trendy, it's just like old-fashioned, it looks a bit old-fashioned. For you, you said you are starting something new with it. Is it because of the mix of the traditions that you put into something new, or because you are traveling a lot, how do you see the future of the accordion in the places you know you've been?
This is interesting because I do hear from, well, I have a lot of German friends. I even had I dated a German girl, and she used to hate the accordion, and I couldn't understand why, because it was such a cool instrument. And then she started showing me what people are playing, what the German accordion is, and I can see, like, yeah, it's a more of a traditional vibe to it. But from my travels, I see that the accordion is really coming back as a trendy thing in the world. Like, I do get a lot of people saying, like, yeah, you're being part of the new wave of the accordion, you know. I do get a lot of that. Yeah, I feel it has a bit of everything. Like, first of all, because we're young, we're, you know, under 30s, and we're playing the accordion, and, like, usually you get older people playing it, so I get a lot of, my grandma or my mom used to play. So that's one of the things that is bringing the accordion back. A lot of young people are putting it in songs. But yeah, also, I feel like, I don't know, music, the globalization makes music easier to connect, and you know, I think by fusing different things, bringing a new thing, I think that's as you said, that's a good, like, I play to a lot of accordionists as well, you know, when we play in small towns and there is an accordionist there, he comes to watch, and we always have a little chat about, like, yeah, it's a different style of playing can make the accordion that's almost a new instrument. I feel like it's coming back with a new face, with new traits. And it's such a dynamic instrument, so versatile that, like, you can't hate it, you know. I think who says they don't like it is because they haven't heard anything out of what they already understand about it.
It's nice to hear. So I'm very looking forward to the concert. But before we going to listen, we have a tradition here at Accordion Talks, the podcast as well. And it's a little task. Describe the accordion in three words.
I can think about so many words. Maybe I would say my precious baby. Well, but yeah, I will go with that. I actually call it that. I call it my baby, but if you want to put a third word there, I wouldn't say precious.
I won't tell it to your guitar.
Please don't.
Thank you very much.
Thank you.
Ja, super spannend. Es war schön, Theo auf die Weise kennenzulernen. Tina, du warst ja bei seinem Konzert. Kannst du mir noch mal ein paar Eindrücke geben? Wie war eigentlich das Konzert an sich?
Genau, ich habe ja schon berichtet, dass seine drei Bandkollegen als Vorband auch gespielt haben. Das war erstmal nicht nur ein guter Aufwärmer, sondern das war richtig, also da war man sofort drin, und es war, wie ich schon meinte, es war sehr gitarrenlastig, und der Schlagzeuger hat auch immer mitgesungen, was ich auch so immer total toll finde, wenn Schlagzeuger das machen, weil das dann auch noch ein bisschen was anderes hat. Genau, und dann gab es noch eine kleine Pause und dann kam eben Theo, und das war lustig, weil ich glaube, dass aus dem Publikum wenige ihn kannten, aber irgendwie war er trotzdem gleich so ein bisschen der Star, einfach durch seine Art, weil er hat sowas Vereinnahmendes, das ist wirklich, das hat auch nicht jeder, und das war super schön, das war ganz lebendig, und also es war zum Teil sogar so lebendig, dass irgendwann ein Konzertgast beschlossen hat, einfach mal das Mikrofon zu greifen und mitzusingen. Das war erst nett und dann war es ein bisschen übergriffig, aber Theo ist dann wiederum auch so höflich und nett gewesen, hat ihm dann so ganz galant dann doch mal zu verstehen gegeben, dass ja auch eine Bühne für diejenigen da ist, die da gebucht wurden. Aber es war sehr, sehr nett, und es war ein kleiner, pulsierender Raum in dem Moment. Es war sehr, sehr schön, und ich kann nur empfehlen an unsere Hörerinnen und Hörer, sich mit dem Werk von Theo auseinanderzusetzen und zu gucken auch vor allem, was da noch so kommt, weil ich glaube, bei ihm kann man wirklich sagen, dass da noch ganz, ganz viel passieren wird. Er ist auch noch super jung, also da bleibt es, glaube ich, spannend, schon allein, weil er ja auch so viel reist und immer auf neue Leute trifft und mit neuen Leuten Musik macht und das dann ja auch wiederum Einfluss auf seine Musik hat. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran.
Ja, und ich glaube auch so, dass diese Einladung auch das Akkordeon eben ja so zu nehmen, wie es irgendwann auch mal so war. Ne? Also das Akkordeon kann mit allen Instrumenten musizieren und es kann auch an allen Orten sein, sei es eben eine Konzertbühne, sei es die Fußgängerzone oder sei es eben ein Kellerclub, wo vielleicht sonst viele Rockbands irgendwie auch spielen würden oder so, was sie ja irgendwie auch waren, sind. Also es kann in ganz vielen Kontexten irgendwie zu Hause sein. Und wie du auch sagst, kann auch diesen kleinen Rockstar-Moment geben. Ne? Es muss nicht immer diese Gitarre da vorne sein, der Akkordeon ist auch fesch. Tina, du hast ja auch gesagt, dass der Akkordeon so fesch war und dass es ein besonderes Akkordeon ist, ne? Ein maßgeschneidertes quasi.
Genau, er kann aus körperlichen Gründen nicht so ein super großes Instrument benutzen, zumindest nicht, wenn er immer steht bei den Konzerten. Und deshalb hat er sich eins machen lassen, was 120 Bässe zwar hat, aber total, ja, das wirkt so ein bisschen, als hätte man ganz viel in ein sehr kleines Instrument gepackt. Also auch optisch sieht man das. Also er hat alle Möglichkeiten musikalisch darauf noch, aber es ist eben ein bisschen kleiner und damit kann er besser spielen. Und dann passt es auch ins Handgepäck und das ist ja für jemanden wie Theo gar nicht so uninteressant. Denn wenn man monatelang unterwegs ist, dann ja, sollte das Instrument schon immer nah am Mann sein und nicht in irgendwelchen Flugzeugrümpfen.
Ja, ich war einmal in der Situation, dass ich es hätte zum Fliegen mitnehmen sollen und das war aber viel zu schwer fürs Handgepäck. Und dann habe ich lieber vor Ort eins gemietet, weil ich irgendwie diese Vorstellung, dass das in so einem Flugzeugbauch verschwindet, fand ich nicht so angenehm. Aber das ist irgendwie auch gut zu wissen, ne? Also so Akkordeons sind mal größer und schwerer geworden. Sie können vielleicht auch wieder leichter und tragbarer werden. Und da gibt es bestimmt auch Wege, dass sie dann nicht so clownsmäßig klingen müssen.
Ja, ich glaube, allein durch elektronische Möglichkeiten ist da kann man ja so viel mehr mittlerweile rausholen und dann braucht man gar nicht die vielen, vielen, vielen Knöpfe.
Wir bleiben dran bei Theo. Wir bleiben dran bei Accordion Talks. Wie Tina schon gesagt hat, es lohnt sich auf jeden Fall bei Theo mal auf die Website zu gehen. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, und dran zu bleiben und mit ihm wir haben sie jetzt immer wilde Seite genannt, aber es ist eigentlich die einfach musikalisch offene, reisende Akkordeonseite, die es auch schon immer gegeben hat. Also wie Christoph Wagner gesagt hat, das Akkordeon war ich schon immer ein wildes Instrument.
Was wir natürlich darüber hinaus auch verlinken, sind Lieder von Theo Miso, die wir ausgesucht haben. Und wir können euch wärmstens auch seine Platten empfehlen, die er schon veröffentlicht hat. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Lob, Anmerkungen oder auch eine Musikerin oder einen Musiker gesehen, gehört habt, wo ihr meint, toll, wie das Akkordeon da zur Sprache kommt, also wie spannend, wie das Akkordeon eingesetzt wird, dann schreibt uns gern, wir freuen uns darüber, weil wir natürlich auch nicht überall unsere Ohren haben können. Und zwar an laura@akkordeon-talks.de oder
tina@akkordeon-talks.de. Dann bis zur nächsten Folge.
Bis dahin.
Akkordeon Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.